Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Wir machen jetzt hier im Deutschlandfunk Kultur, wie angekündigt, True Crime. Das Setting, USA, 80er Jahre, ein Ehepaar wird ermordet, verdächtig sind die eigene Tochter und ihr Freund, ein deutscher Diplomatensohn, Elizabeth Haysom und Jens Söhring heißen die beiden. Sie fliehen, werden dann aber doch in Europa festgenommen. Jens Söhring gesteht den Mord erst, widerruft dann später. Der ganze Fall ist wahnsinnig kompliziert, nicht zuletzt, weil Jens Söhring selbst Bücher über den Fall geschrieben hat, in zahlreichen Talkshows aufgetreten ist. Er sagt nach wie vor, er ist unschuldig. Beide, Haysom und Söhring, sind mittlerweile nach Jahrzehnten im Gefängnis auf Bewährung frei. Und jetzt gibt es ein neues Buch, das den Fall aufrollt. Das heißt Nebelkerzen, die Haysom-Morde und die Suche nach der Wahrheit von Siegfried Stang, Jurist und Kriminaldirektor im Ruhestand, der im Buch seine Sicht auf den Fall und auf die Indizien schildert. Herr Stang, Sie haben 43 Jahre lang bei der Polizei gearbeitet, in der Mordkommission?
Auch in der Mordkommission, allerdings nicht sehr lange. Viel Routine hätte mir eigentlich auch nicht weitergeholfen, denn der Fall Söhring ist außergewöhnlich, weil hochkomplex, und Routine hilft da nicht weiter. Der Täter sitzt also nicht auf der Leiche, wedelt mit dem Messer und sagt, ich hab's getan, sondern hier sind andere Gedankengänge erforderlich, um dem Täter auf die Spur zu kommen.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr komplexer Fall. Ja. Seit Sie im Ruhestand sind, schreiben Sie Bücher. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, gerade eins über den Fall Jens Söhring zu schreiben? Was ist da Ihre Verbindung zu dem Fall?
Naja, dieser Fall hat alle Zutaten, die man sich für einen interessanten Mordfall wünschen kann. Handelt sich um einen Diplomatensohn, der in den USA einen Doppelmord begangen haben soll, der erst ein Geständnis abgelegt hat, später dann aber behauptet hat, er habe die Tat nur aus Liebe auf sich genommen. Und dieser Diplomatensohn behauptet noch dazu, zum Justizopfer geworden zu sein. Darüber hinaus gibt es aber auch langjährige Bemühungen der Bundesregierung, ihn freizubekommen. Es gibt auch Politiker und Journalisten, und zwar sehr hochrangige und namhafte, die sich für ihn eingesetzt haben. Außerdem gibt es zwei Unterstützernetze, eins in den USA und eins in Deutschland. Und was für mich besonders wichtig war, der mutmaßliche Täter schreibt auch selbst über den Fall. Das heißt, er ist selbst eine Informationsquelle. Mhm. So etwas hat man in einem normalen Mordfall nicht. Und ich denke, das ist für Leser interessant, weil es ja auch für mich interessant ist. Und deswegen habe ich mich an dieses Thema gemacht.
Wie sind Sie denn da vorgegangen? Also richtig ermitteln konnten Sie ja nicht mehr in dem Fall, sondern was haben Sie stattdessen gemacht?
Naja, ein bisschen ermitteln konnte ich schon noch. Ich habe ja mit Jens Söhring ein fast siebenstündiges Gespräch geführt und konnte ihm Fragen stellen. Aber das ist nur ein relativ geringer Anteil. Ansonsten habe ich zunächst Informationssammlung betrieben. Ich bin so vorgegangen, dass ich alles gelesen und angeschaut habe, also Videos, Dokumentarfilme, was ich beiziehen konnte. Zum Tatort, zum Verlauf der Ermittlungen, zu den Aussagen, die während der Ermittlungen und auch später gemacht worden
sind. Von den Fotos sind ja auch einige im Buch zu sehen.
Ja, genau. So, und dann habe ich angefangen, Vergleiche anzustellen. Wann haben Söhring und Haysom was zu welchem Thema gesagt? Passt diese oder jene Äußerung zum Beispiel zur Tatortsituation oder passt sie auch zu anderen Äußerungen? Und da bin ich sehr schnell auf Widersprüche gestoßen, insbesondere bei Herrn Söhring.
Welche zum Beispiel?
Sie sind ja beide nach Paris geflüchtet und sie soll die Tagebuchbriefe mit den dunklen Mordfantasien mitgebracht haben. Mhm. Aus den Akten 1986, aus den Vernehmungen, geht aber eindeutig hervor, dass er selber die Dinge mitgenommen hat. Und dadurch ist auch ein Indiz gegeben, dass er sie vielleicht gezwungen haben könnte, ihm zu folgen. Andersherum wäre es nicht gegangen. Das ist zum Beispiel ein Widerspruch.
Also ein Detail, wo Sie gedacht haben, das stimmt irgendwas nicht. Ich habe mich gerade noch gefragt, haben Sie da eigentlich so ein Mörderboard gehabt, wie man das so aus amerikanischen Krimis kennt, mit so mit Bindfaden verbundenen Bildern?
Nein.
Schade.
Nein. Nein. Das ist harte Arbeit. Sie müssen sich vorstellen, ich habe hunderte Seiten von Vernehmungen durchgelesen, englische wohlgemerkt, um das alles zu vergleichen um auf irgendwelche Zusammenhänge zu stoßen. Das ist also ganz mühsame Arbeit. Das ist nicht so wie bei Columbo oder bei anderen Ermittlern, die dann plötzlich eine Riesenidee haben, sondern man braucht den Ansatzpunkt da.
Also ein sehr großes Mörderboard ausgedruckt.
Ja, sehr groß. Ja, da sind ja zig hundert Seiten allein Prozessprotokoll.
Ihr Buch heißt ja Nebelkerzen. Warum eigentlich? Also was sind das für Nebelkerzen? Wer wirft da Ihrer Ansicht nach Nebelkerzen in dem Fall?
Es wurde versucht, der Öffentlichkeit nur das sichtbar werden zu lassen, was man zeigen wollte. Und das ist das allseits bekannte öffentliche Narrativ von Söhring, also das Versprechen und seine Ersatzgeschichte, die er an die Stelle des Geständnisses gesetzt hat. Er hat nur das gucken lassen, was er wollte.
Wenn man diese Geschichte von Jens Söhring aufmerksam verfolgt, dann kann man ja feststellen, dass sich ja das Narrativ immer wieder ändert. Ne? Also 2007, als Johannes B. Kerner ihn noch im Gefängnis interviewt hat, hat Söhring gesagt, seine damalige Freundin habe ihm gesagt, sie habe ihre Eltern umgebracht. 2020, da war er dann schon auf Bewährung draußen, sagte Söhring im Spiegel, das weiß ich nicht, ich war nicht dabei. Wie gehen Sie damit um im Buch? Also was ist für den Fachmann jetzt richtig? Oder ist das einfach ein Nichtwissen, mit dem Sie umgehen müssen?
Ich muss eigentlich gar nicht damit umgehen, aber ich nehme das natürlich zur Kenntnis. Söhring hatte und hat sich eine Version des Ablaufs zurechtgelegt. In den USA konnte er bis zur Freilassung Elisabeth Haysom ungehindert des Mordes beschuldigen. Das kann er nun in Deutschland nicht mehr. Denn da drohen Anzeigen wegen Verleumdung und Unterlassungsklagen. Und ich habe auch mal gehört, dass ein Anwalt der Haysoms entsprechende Aktivitäten da angedroht hat. Und deshalb ist er vorsichtig geworden.
Aha.
Trotzdem versucht er natürlich, seine Botschaften in Interviews und so weiter unterzubringen. Aber er beschuldigt Haysom nicht mehr direkt, sondern ich würde sagen eher indirekt. Zum Beispiel durch den Satz, es wäre schön, wenn sie die Wahrheit sagen würde oder solche Dinge.
Zentral für die Version von Söhring ist ja auch, dass er 86 die Morde gesteht und 1990 sein Geständnis dann widerruft. Frage an Sie als ehemaligen Polizisten und als Juristen, was heißt denn hier widerrufen? Kann man das? Wird das Geständnis dann einfach ungültig oder wie funktioniert das?
In Deutschland und wohl auch in den USA kann man in jedem Stadium der Ermittlungen und des Gerichtsverfahrens sein Geständnis widerrufen. Das gehört auch eigentlich zu einem Rechtsstaat dazu, denn ein falsches Geständnis kann ja zum Beispiel auch durch die Polizei, durch verbotene Vernehmungsmethoden erlangt worden sein. Also muss man jederzeit in der Lage sein, es zurückzunehmen oder zu korrigieren. Bei einem Widerruf wird das Geständnis allerdings nicht automatisch rechtlich ungültig. Wer sein Geständnis widerruft, muss ja zwangsläufig entweder ein Alibi oder eine andere Geschichte an die Stelle des Geständnisses setzen. Das habe ich in meinem Buch die Ersatzversion von Herrn Söhring genannt. Dann muss die Polizei beides prüfen, sowohl das Geständnis als auch die neue Geschichte. Das war allerdings im Fall Söhring nicht möglich, denn sein Geständnis hatte 4 Jahre Bestand und erst mitten im Prozess, als die Pferde sozusagen mitten im Fluss standen, hat er plötzlich sein Geständnis widerrufen. Da war es zu spät, entsprechende Aufklärung zu betreiben und man kann annehmen, dass das wahrscheinlich gezielt so gemacht worden ist.
Welchen Wert hat denn dieses Geständnis für Sie in der Bewertung dieser Geschehnisse?
Ja, einen sehr hohen Stellenwert, denn in diesem Fall stimmt der Tatortbefund, ich würde sagen, zu 99,99% mit den Aussagen von Söhring überein. Da gibt es etliche Beispiele. Ne? Er hat ja gesagt, er ist am Mordtag in Loose Chippings, also dem Ort der Tat, gewesen. Eines der Opfer hat ihn hereingebeten, stimmt damit überein, dass es keine Aufbruchsspuren gibt. Dann hat er geschildert, wie er von den beiden Opfern bewirtet wurde. Im Mordzimmer findet man 3 Stühle, die zurückgeschoben sind und entsprechende Gedecke auf dem Tisch mit Essensresten. Dann sprach er zum Beispiel von einem Löffel, mit dem Derek Haysom herumgefuchtelt habe. Und auf Dereks Platz hat man tatsächlich einen Löffel gefunden, den einzigen auf dem Tisch. Die Verteilung der Blutspuren im Haus entspricht seinen Darstellungen. Er hat ja gemerkt, dass er sich geschnitten hat und dann braucht er ein Handtuch. Dann hat er verschiedene Räume aufgesucht und da findet man entsprechend auch Blutspuren. Es gibt also sehr, sehr viele Übereinstimmungen zwischen dem Geständnis und dem Tatortbefund.
Wir hören schon an den ganzen Details, die Sie hier nennen, dass der Fall wahnsinnig kompliziert ist. Ihr Buch hat ja auch über 600 Seiten. Und Sie kommen darin nach Sichtung Ihres Materials zu dem Schluss, dass Ihrer Meinung nach Söhring vermutlich zu Recht verurteilt wurde. Wieso?
Es gibt in diesem Mordfall nicht den einen schlagenden Beweis, sondern vielmehr eine erdrückende Fülle von belastenden Indizien. Und dem steht nur kaum Entlastendes gegenüber. Wenn ich jetzt aus der Fülle dieser Indizien einen ganz einfachen Umstand auswählen sollte, würde ich seine Flucht aus den USA wählen. Söhring ist in dem Moment geflohen, als er der Polizei seine Fingerabdrücke geben sollte. Davor hatte er, anders als Haysom, die ihre Fingerabdrücke anstandslos abgegeben hat, eine panische Angst. Er hat vor der Flucht sowohl seine Wohnung als auch sein Auto abgewischt, um alle Fingerabdrücke zu vernichten. Später hat er dann behauptet, nie am Tatort gewesen zu sein. Dann hätte er aber keine Angst davor haben müssen, der Polizei seine Fingerabdrücke zu geben. Das ist ein Punkt. Es gibt aber noch etwas, das mich besonders frappiert hat. Söhring war 1986 in England in der Lage, die Stühle am Tisch im Mordzimmer...
Nachdem er und seine damalige Freundin nach England geflohen sind.
Genau.
Ja.
Und in England dann festgenommen worden war. war er gegenüber den Ermittlern in der Lage, die Stühle am Tisch im Mordzimmer exakt nachzustellen. Also die Position und die exakte Ausrichtung der Stühle vor der Tat und nach der Tat. Er konnte die Stühle auf den Winkel genau so hinstellen, wie sie bei Tatentdeckung vorgefunden wurden. Das ist wirklich aus meiner Sicht frappierend. Das ist gar nicht besonders hervorgehoben worden, auch im Gerichtsverfahren nicht. Das beeindruckt mich wirklich. Da kann ihm niemand irgendwelches Täterwissen vermittelt haben. Das behauptet Söhring ja. Söhring sagt ja, Haysom hätte ihm Wissen über den Tatort vermittelt. Das konnte sie ihm nicht vermitteln, das muss er selbst gesehen haben. Oder er hätte zum Beispiel ein Foto haben müssen, aber damals gab es für ihn keine Akteneinsicht in England. Und deswegen ist es frappierend, dass er so etwas konnte.
Sie haben Jens Söhring für Ihr Buch auch getroffen und mehrere Stunden mit ihm gesprochen. Mhm. Wie haben Sie ihn denn da wahrgenommen? Was war das für ein Gespräch?
Ja, es war eben ein sehr freundliches Gespräch. Söhring stellte sich als höflich, hochintelligent und fast sympathisch dar. Man sieht ja, man kann einen Mörder ja auch nicht an seinem Betragen oder seinem Verhalten oder seinem Aussehen erkennen, sonst hätte es die Polizei ziemlich leicht. Auffällig war auch sein großer Respekt vor der Polizei, allerdings nur vor der deutschen Polizei. Er hat auch versucht, mich zu testen, was so meine kriminalistischen Fähigkeiten anbelangt.
Was hat er dann gesagt?
Na, gleich zu Beginn des Gesprächs hat er mir eine neue These vorgehalten. Elizabeth Haytham könne ganz allein erst ihre Mutter in der Küche und anschließend ihren Vater getötet haben, der dann hinzukam. Und wollte wissen, was ich davon halte. Und dann habe ich natürlich gesagt, kann gar nicht funktionieren, denn der Vater hätte ja gewarnt sein müssen. Und jemandem von vorne den Hals durchzuschneiden bis hinten zum Rückgrat ist nahezu unmöglich. Und das ist für eine Frau, die gerade auch erst mit ihrer Mutter vielleicht gekämpft hätte, vollkommen unmöglich. Mein Fazit war also, Hypothese kann nicht funktionieren. Und damit hat er sich dann auch zufrieden gegeben.
Haben Sie eine Idee, warum er dem Treffen mit Ihnen überhaupt zugestimmt hat?
Er hat wohl einen deutschen Polizisten als Fürsprecher gesucht. Ähnliches ist ihm ja in den USA gelungen. Da gibt es ja mehrere Polizisten, die ihn unterstützt haben nachher. Und so etwas wollte er sehr wahrscheinlich auch in Deutschland haben, weil er ja nun in Deutschland auch leben muss.
Das ist aber, würde ich jetzt mal Ihrem Buch entnehmen, nicht passiert.
Ich bin zwar ergebnisoffen zu dem Treffen mit ihm hingegangen und er hätte mich auch überzeugen können, wenn seine Argumente wirklich stichhaltig gewesen wären. Und das ist ihm nicht gelungen. Und das ist ihm auch später nicht gelungen, insofern, als ich ja entsprechende Unterlagen auch von ihm ausgewertet habe und zu anderen Schlüssen gekommen bin, als die er erwartet hat. Ich habe nämlich nicht nur das gelesen, was er zum Beispiel mit Marker gelb angestrichen hatte, sondern ich habe alles gelesen. Und dadurch bekam ich einen ganz anderen Blick auf viele Dinge. Und es ist mir da einfach unmöglich, seine Unschuldsthese zu unterstützen.
Jetzt ist aber medial auch die Version von Söhring selbst sehr verbreitet, ne? Wonach er zu Unrecht verurteilt wurde, weil er mit dem Geständnis seine damalige Freundin vor der Todesstrafe bewahren wollte. Die Ersatzversion, wie Sie das ja nennen. Haben Sie eine Idee? Können Sie sich das erklären, warum diese Version so ankommt?
Das dürfte wohl an dem romantischen Charakter dieses sogenannten Versprechens liegen, das im Grunde der zentrale Punkt in der Ersatzversion ist. Nach dem Motto, unbedarfter junger Mann fällt auf ältere, hinterlistige Freundin herein und opfert sich auch noch für sie auf. Also so einem armen Kerl möchte wohl jeder helfen. Diesen Impuls hat er eigentlich immer bestärkt durch seine Darstellungen. Und seine Darstellungen waren ja bis etwa 2019 unwidersprochen. Man hat sie ja in den Medien übernommen, egal ob es der Spiegel, Fokus und so weiter war. Man hat die Dinge kolportiert, die er vorgegeben hat. Er hat ja auch Pressekonferenzen gemacht. So konnte er also zum Beispiel dieses Versprechen tatsächlich so in den Köpfen der Leute verankern.
Jetzt haben wir super viel über Jens Söhring gesprochen, aber seine damalige Freundin Elizabeth Haysom, die war ja auch lange in Haft, ist inzwischen auch auf Bewährung wieder draußen. Ja. Wie geht sie eigentlich mit dem Thema Schuld und mit der langen Haft um? Weiß man das?
Ja, das weiß man so in etwa. Also ich habe den Eindruck, sie hat die Schuld angenommen. Sie hat sich in der Öffentlichkeit kaum zu Wort gemeldet. Und in der Haft ist sie gläubig geworden wohl und hat verschiedene Ausbildungen abgeschlossen. So ist sie zum Beispiel Übersetzerin für Blindenschrift geworden, hat Hunde ausgebildet und hat computergestütztes Zeichnen erst gelernt und später gelehrt im Knast, im Frauenknast. Sie hatte bis auf eine Verwandte wohl nicht ihre Familie hinter sich stehen. Sie hatte auch keine Unterstützernetze. Und sie hat alles ja gleichsam schweigend auf sich genommen, hat auf Sörings Anwürfe kaum reagiert. Sie ist aber immer dabei geblieben, dass Söring ihre Eltern umgebracht habe. Das war unverrückbar und das würde sie wahrscheinlich heute auch noch sagen.
Was wollen Sie mit dem Buch erreichen? Was ist da Ihr Ziel?
Also ich möchte dem Leser einen spannenden, einzigartigen Kriminalfall nahebringen. Er hat so viele Wendungen, doppelte Böden, es kommen Täuschungen darin vor, es kommen Unwahrheiten darin vor. Es ist also wirklich sehr spannend. Und außerdem geht es mir darum, etwas mehr Licht in den Fall zu bringen und ein wenig dazu beizutragen, dass Sörings Narrativ nicht unwidersprochen bleibt in der Öffentlichkeit. Denn es entspricht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht der Wahrheit.
Siegfried Stang, Jurist und Kriminaldirektor im Ruhestand, hat ein Buch geschrieben über den Fall um Jens Söring, der lange in Haft saß für den Mord an den Eltern seiner damaligen Freundin. Er selbst beteuert seine Unschuld. Herr Stang, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.